Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Flucht und Gewalt, das Thema unserer heutigen Sendung. Als Gast hat neben mir Isaias Costa bereits Platz genommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Isaias, du bist Psychotherapeut und Traumaexperte. Beschäftigst dich sehr stark mit traumatisierten Menschen, die infolge einer Gewalterfahrung traumatisiert sind. In letzter Zeit immer mehr hängt das zusammen mit Flucht und Vertreibung. Du selbst hast auch migrantischen Hintergrund. Du kommst aus Rio de Janeiro.
So ist es, ja. Ja, ich komme aus Rio de Janeiro. Ich bin mit 20 nach Österreich gekommen. Die Liebe hat mich hergebracht und habe hier auch meine Familie aufgebaut. Und ja, vorher hatte ich keinen Kontakt mit deutschsprachiger Kultur. Auch war sehr integriert in Brasilien und nie gedacht, ich könnte irgendwann auswandern. Aber das war diese Beziehung, die sehr nahe war, die mich sehr, sehr wichtig war und wir dann einen Platz gesucht haben, wo wir zusammenleben konnten. Und zunächst war Österreich, ich war ursprünglich Physiker und habe hier das Doktorat gemacht und es war klar, die erste Zeit verbringen wir in Österreich mit diesem Stipendium. Meine Frau hat auch Musik fertig studiert. Dann sind wir nach Brasilien zurückgefahren und mit 3 Kindern schon. Und diese Rückkehr nach Brasilien war überhaupt nicht selbstverständlich, es ist uns nicht gut gegangen. Also die soziale Spannung, die in Rio herrschen, sind mir erst dann bewusst geworden, als erwachsener Mann, als Familienvater zu sehen, was da alles für Schwierigkeiten gibt im Leben in Rio. So dass wir bald danach, nach 4 Jahren, entschieden haben, doch Brasilien zu verlassen. Und da hat es schon ein starker Charakter von Flucht. Also natürlich, also Gott sei Dank war ich nicht in Not, bin ich nicht von Bomben geflüchtet, aber doch in meiner Geschichte, ich habe einen Bruder, der getötet wurde durch Gewalt auf der Straße und wurde selbst Opfer von der Diktatur, von der Polizei der Diktatur. Also da war schon Gewalt sehr präsent, aber ich glaube auch, sein Teil davon ist, dass man auch tendiert zu verleugnen und einfach die Gewalt nicht bei Namen zu nennen, weil man dort leben muss. Ne? Aber diese 6 Jahre Zwischenzeit in Österreich haben mir gezeigt, wie ein Leben in Frieden sein kann. Und auch diese Erfahrung zurück in die Gewalt und in den vielleicht Bürgerkrieg-ähnliche Zustände, nicht zwischen links und rechts, aber zwischen reich und arm, zwischen weiß und schwarz. Also diese große Spannung war für mich nicht mehr auszuhalten. Und sicher auch das wollte ich nicht meinen Kindern geben, also eine Umwelt zum Wachsen. Und da bin ich dann zurück nach Österreich gekommen. Das war 1991, wie ich zurückgekommen bin. Und seitdem lebe ich in Österreich.
Hat sich da die brasilianische Gesellschaft geändert oder deine Wahrnehmung oder beides?
Hauptsächlich meine Wahrnehmung. Ich glaube, in den 6 Jahren, wo ich außerhalb von Brasilien war, von 1980 bis 1985, hat Brasilien sich sehr positiv entwickelt. Wie ich verlassen habe, waren wir noch sehr stark in eine Diktatur. 1985, ich zurückgekommen bin, war der erste direkt gewählte Präsident in der Macht. Also das hat sich die Gesellschaft eher positiv und in Richtung Demokratie und Freiheit entwickelt. Aber meine Bewusstheit darüber und auch meine Bedürfnisse, meine Erwartungen, was mir der Staat und die Gesellschaft zu geben hat, haben sich sehr geändert. Und vielleicht auch etwas, was wir dann bei dem Thema Trauma noch ansprechen werden, ist, dass ich, wie ich als 18-Jähriger in Brasilien an Mitternacht nach Hause gekommen bin, durch eine dunkle Straße gegangen bin, ich hatte schon einen Reflex, einfach wahrzunehmen, was um mich herum läuft und mich vor Gefahr zu schützen. Und wie ich 6 Jahre später wieder zurückkomme, hatte ich hier Gott sei Dank alle diese Schutzmechanismen aufgegeben. Und wenn ich durch dieselbe Straße in dieselbe Zeit gegangen bin, in Brasilien war ich hochaufmerksam und ich musste bewusst schauen die ganze Zeit. Und das hat natürlich zu einer Spannung, eine tägliche Spannung dazu geführt, die zu einem Trauma geführt hätte oder geführt hat.
Man nimmt also die eigene alltägliche Umgebung, wenn man vor allem nichts anderes kennt, als Normalität wahr. Was heißt das jetzt für Menschen, die zum Beispiel in einem Kriegsgebiet aufgewachsen sind?
Ja, also ich denke, auch wenn man es als alltäglich wahrnimmt und eben keine Vergleichsmöglichkeit hat, die Situation ist an und für sich traumatisierend, also verletzend und überwältigend. Es ist bekanntlich so, dass wenn ich langsam eine Gewaltsituation ausgestellt werde, dass ich langsam auch mich Schutzmechanismen entwickeln, die mir helfen, besser mit dieser Situation umzugehen. Wenn die Gefahr umgekehrt plötzlich kommt, bin ich sehr oft überrascht und dadurch auch mehr überwältigt. Also das Tempo ist eine Sache, die sehr wichtig ist bei dem, wie viele Ressourcen habe ich, um die Gewalt zu begegnen. Und also in dem Sinn, wenn wir zum Beispiel vergleichen, eine typische Situation, die hier in Österreich jetzt mit der Arbeit mit Flüchtlingen immer wieder vorkommt, ist die sekundäre Traumatisierung. Und es ist so, dass die Personen, die mit Flüchtlingen hier arbeiten, sehr oft, also die Empathie ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir haben. Und wenn mir jemand erzählt über seine Geschichte, lebe ich diese Geschichte mit. Nur die Flüchtlinge, die ihre Geschichte erzählt, sie hatte damals mehr Ressourcen, diese Gefahr, diese Gewalt zu begegnen, als ich es habe. Und ich lebe die Gewalt aber mit, wenn sie mir die Geschichte erzählt. Das heißt, sehr oft ist die Österreicherin, die Person, die hier die Geschichte hört, schneller überwältigt mit dem, was im Krieg geschieht, was in Syrien geschieht, als die Syrerin, die selbst das dort erlebt hat. Und dadurch, dass wir keine Ressourcen vorher haben und sehr oft auch kein Bewusstsein darüber, dass das zu einer Traumatisierung führen kann, gibt es sehr viele Fälle von sekundärer Traumatisierung.
Also eine Traumatisierung der Helfer und Helferinnen, die sozusagen auf diese Erfahrungen, auch wenn es nur sekundäre Erfahrungen sind durch die Erzählung, sozusagen nicht trainiert sind. Könnte man das so sagen?
Kann man sagen, trainiert oder vorbereitet. Es ist nicht unbedingt etwas, was man trainieren muss. Man tut es von selbst, sich darauf vorbereiten. Vielleicht kann ich ein bisschen Zeit nehmen, um zu erzählen, wie ein Schocktrauma entsteht. Das ist etwas, was sehr hilft, damit man versteht, was passiert danach und was ist das, was wir Traumatisierung nennen. Ein Schocktrauma passiert sehr oft oder immer dann, wenn ich eine Situation ausgestellt bin, die ich als unmittelbar lebensbedrohlich empfinde. Wenn diese unmittelbare Lebensbedrohung entsteht, gibt es zuerst 2 Reaktionen, die ich nehmen kann, die nicht so dramatisch sind. Das heißt Flucht oder Angriff, auf Englisch Fight or Flight. Das ist so ein Wortspiel, das auch ein Hinweis darauf ist, wie nahe diese 2 Strategien im Gehirn gespeichert sind. Und das tut zum Beispiel eine Maus, wenn sie von einer Katze angegriffen wird. Sobald sie die Gefahr erkennt, flüchtet sie und geht wieder in einen sicheren Raum. Es könnte aber auch sein, dass sie flüchten will und nicht die Möglichkeit hat, sondern eingehängt ist. Und dann wird die Maus zu einer anderen Strategie führen, eben zum Angriff, zum Gegenangriff. Auch das kann zum Erfolg führen, weil zum Beispiel die Katze einfach überrascht ist und nicht erwartet, dass die Maus angreift. Und dann hat die Maus diese wenige Sekunden oder Sekundenbruchteil, die sie braucht, um wieder zum sicheren Ort zu fahren. Der Schock passiert, wenn weder die eine noch die andere Strategie möglich ist. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit zu überleben, das ist der Schockzustand. In einem Schock ist die Person quasi tot, ja, oder das Tier. Und durch diesen Scheintod ist für viele Tiere eine Abschreckung. Eine Maus, eine Katze zum Beispiel würde nie einen im Verwesungsprozess stehende Maus essen, weil das gesundheitsgefährdend ist. Also sie hat einen Instinkt, der sie schützt davor. Das heißt, sie muss vorher sich sicherstellen, dass die Maus noch lebt, bevor sie die Maus frisst. Und dieser Prozess ist eine sehr tiefgehende, weil die Maus, wenn sie in diesem Schockzustand ist, darf für die Katze nicht als lebend erscheinen. Das heißt, erstens, der Herzschlag wird enorm reduziert auf sowas wie einmal pro Minute oder zehnmal pro Minute, sodass die Katze nicht hört, dass das Herz schlägt. Das Blut wird nur auf die Zentralorgane konzentriert. Also du kannst zum Beispiel bei einem Autounfall, ein Arm kann dir amputiert werden und du verblutest nicht, weil das Blut nur in den Zentralorganen konzentriert ist. Das sind sehr viele Prozesse, die ganz automatisch gehen, sind physiologische Prozesse, die gehen in Bruchteile von Sekunden und es muss sehr schnell gehen. Unter anderem wird auch das Großhirn ausgeschaltet, weil das Großhirn, das Denken, verglichen mit dem, sehr, sehr, sehr langsam ist. Also ich kann mir nicht leisten, darüber nachzudenken. Ich muss schneller reagieren als das Denken. Und auch, ich kann auch während dem Schockzustand nicht denken. Das heißt, ich kann nicht schauen, ist die Gefahr noch gegeben oder ist die weg. Ja? Das heißt, dass während dem Schockzustand das ganze Hirn abgeschaltet ist und ich muss einschätzen, bevor, also der Organismus, nicht ich bewusst, sondern der Organismus schätzt ein, bevor ich in den Schockzustand gehe, wie groß die Gefahr ist, um zu definieren, wie lang der Schockzustand dauert. Und diese Einschätzung, wie groß die Gefahr ist, zum Beispiel, hängt davon ab, was bin ich fähig zu verkraften, welche Gefahren habe ich schon überlebt und ist die Gefahr, die ich jetzt mir entgegnet, größer oder kleiner? Ne? Also diese Einschätzung, wie groß die Gefahr ist, hängt mit meiner Geschichte, mit meinen Ressourcen zusammen, positiv wie negativ. Wenn ich jemand bin, der schon sehr verletzt wurde, habe ich weniger Ressourcen, einer Gefahr zu begegnen. Ne? Also es könnte natürlich durchaus sein, dass jemand, der im Krieg ist, weniger Ressourcen hat, als jemand, der in Österreich ist. Ja? Es hängt nicht von der ganz persönlichen Geschichte ab. Ich möchte jetzt nicht zu lang reden. Ich hoffe, das ist ein bisschen ein Bild von dem, was ein Schockzustand ist und dass wir einfach an deine Fragen weitergehen und ich werde wieder zu diesem Modell dann zurückkommen.
Das heißt, das sind sozusagen Reaktionen des limbischen Systems. Kann man das so sagen?
Ja, das limbische System ist schon ein bisschen langsamer als das Stammhirn. Also wir könnten sagen, wir haben drei Ebenen, in denen unser Organismus funktioniert. Das eine ist die reine körperliche, also Körperreaktionen, die sind die schnellsten, das sind die Reflexen. Ja. Ein bisschen langsamer als Körperreaktionen, immer noch schneller als Gedanken sind die Emotionen. Und das limbische System ist dort, wo die Emotionen verarbeitet werden. Aber auf jeden Fall, die Emotionen sind noch schneller als die Gedanken. Das heißt, zuerst spüre ich Schmerz, dann spüre ich Bedauern über den Schmerz, emotionale Schmerz, dass mir das angetan wurde. Und erst danach verstehe ich, was mit mir passiert ist.
Im Rahmen einer Flucht hat man eigentlich, in aller Regel zumindest, eine ganze Reihe von Gewalterfahrungen und potenziell traumatisierenden Erlebnissen. Das beginnt schon meistens damit, dass man ja durch Gewalterfahrungen zur Flucht überhaupt erst genötigt wird.
Ja.
Dann kommen dazu die Erlebnisse während der Flucht. Also ich kenne da eigentlich sehr viele Geschichten. Ja. Von Menschen, die zum Beispiel miterlebt haben, wie beim Versuch, von der Türkei nach Griechenland zu gelangen, Boote untergegangen sind und Menschen gestorben sind. Kann man so etwas überhaupt ohne Traumatisierung überstehen?
Also die Traumatisierung oder ein Schocktrauma passiert immer dann, wenn ich mein Leben unmittelbar in Gefahr erlebe. Wichtig ist das Wort erleben. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass ich tatsächlich in Gefahr bin. Ich erzähle immer wieder, weil es mich so beeindruckt hat, der schwerste Fall von Schocktrauma, von posttraumatischen Störung, die ich hatte, war von einer Person, die nicht in einer Schocksituation war, aber die ganze Familie dort verloren hat. Obwohl sie selbst nicht gefährdet war, war durch die Nähe zu dem Verwandten, den sie verloren hat, hat sie immer wieder miterlebt, wie diese Personen sterben. Und dadurch ist es so, als ob sie selbst in der Gefahrsituation wäre. Durch die Empathie.
Das ist so ein sogenanntes Sekundärtrauma, von dem du vorher gesprochen hast.
Ja, das auf jeden Fall würde man so sagen. Sie war direkt nicht dort, sondern nur durch die Empathie war sie. Aber in ihrem Leben, in ihrer subjektiven Wahrnehmung war sie dabei. Schlimmer ist das aber, wenn du nicht dabei bist, weil du noch mehr ohnmächtig bist, als wenn du dabei wärst. Weil die Personen, die zum Beispiel in ein Erdbeben sind, in ein Tsunami, die versuchen zu überleben, sie tun Sachen, um sich zu retten. Und wenn ich mir nur vorstelle, mein Sohn wäre in einem Erdbeben, dann habe ich nur die Ohnmacht, dass ich ihm nicht helfen kann. Und Ohnmacht hilft sehr stark, das haben wir gesehen mit der Maus und der Katze. Wenn sie weder flüchten noch angreifen kann, kommt sie in die Ohnmacht und dadurch in den Schock. Das heißt, eine Situation der Ohnmacht führt sehr stark zum Schockzustand und nachher zu der Traumatisierung. In der Flucht passiert sehr oft, dass man entweder durch Gefahren, die in der Flucht selbst erlebt werden, reelle Gefahren, wie im Mittelmeer auf einem Boot zu sein, das ist eine reell gegebene Gefahr, das ist nicht nur erlebte Gefahr, aber auch durch die Schwierigkeit, durch das Nicht-Schlafen-Können, durch die ganze Zeit unsicherer Rahmen zu sein, wird das verlängert das sehr stark die Zeit, bis ich mich wieder in Sicherheit fühlen kann. Vielleicht erzähle ich jetzt ein bisschen weiter von dem Schocktrauma, wie es da passiert. Nach dieser Situation, also ich werde angegriffen, wenn ich nicht anders kann, komme ich in einen Schockzustand. In diesem Schockzustand schalte ich mein Großhirn ab und mein Organismus ist nur darauf gerichtet, zu überleben. Und dann, wenn ich sterbe, ist die Geschichte vorbei.
Das heißt aber nicht unbedingt, dass man jetzt in einer Starre da liegt und scheintot ist.
Oh doch, genau davon spreche ich. Genau davon spreche ich. Dieser Scheintod kann vielleicht Sekunden oder Brüche von Sekunden dauern. Ja? Aber es geht um Scheintod. Und dieser Scheintod wird so lang dauern, länger dauern, je größer die Gefahr ist. Ja. Dieser Scheintod passiert schon hier in Österreich bei einem Autounfall. Es ist der Moment, wo ich nicht mehr handle, sondern einfach in Schock bin. Das ist der Ausdruck. Aber nach diesem Scheintod, wir holen uns hoffentlich bald. Ja? Und wenn wir aufwachen, hoffentlich sind wir schon in eine sichere Situation, dass wir nicht wieder in einen Schock geraten müssen. Ja? Du willst was fragen?
Aber es gibt doch auch Schockzustände, in denen man ja unter Schock steht, aber trotzdem sozusagen von außen beobachtet ganz normal reagiert. Ich hatte zum Beispiel mal einen Motorradunfall, ja. Habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen, wusste das nicht. Ich habe es nicht gespürt. Mhm. Ich habe die Maschine wieder aufgestellt, war eine schwere Maschine. Ich habe zufällig einen Hammer dabei gehabt, habe den verbogenen Fußraster gerade geklopft. Mhm. Bin nach Hause gefahren und erst Stunden später hat die Schulter begonnen weh zu tun. Auch eine Form von Schockzustand, aber ich konnte mich ganz normal bewegen.
Wunderschönes Beispiel, das du mir erzählst, ja? Weil das, was du zeigst, ist genau das, was passiert nach dem Schockzustand. Der Schock wäre vielleicht nur in dem Moment, wo der Unfall war oder die Maschine gefallen ist. Und danach gehst du in ein Programm, das heißt die Flucht zum sicheren Ort. Ja, du musst, damit du aus der Gefahrsituation rausgehst, so schnell wie möglich in einen sicheren Ort kommen. Und du beschreibst so schön, Du hast nicht gespürt, dass das Schlüsselbein gebrochen war. Du hast keinen Schmerz gespürt. Das musst du dir vorstellen, wie normalerweise, wie sehr das wehtut. Und du hast was total fähig zu funktionieren körperlich, damit du in Sicherheit kommst. Und erst dann in der Sicherheit konntest du dann dich entspannen und langsam deine Verletzungen anschauen. Ja, also deine Wunden schlecken, heißt das. Ne? Einmal schauen, was ist mit mir überhaupt passiert.
Ja. Das heißt, der Schockzustand gräbt sich sozusagen in ein emotionales oder überhaupt in ein Gedächtnis ein und wird davongetragen und tritt unter Umständen mal vorerst gar nicht zutage.
Ja, also was typisch ist, ist diese Fragmentierung der Persönlichkeit, nennen wir das. Das heißt, dass die zum Beispiel das, was du erlebst, du emotionell gar nicht beteiligt warst. Ja, du hast so getan, als ob was Normales wäre und was dessen, was mit dir passiert ist, gar nicht emotional berührt, auch existenziell vielleicht auch gar nicht bewusst. Ne? Wenn du vielleicht jemand gestorben wäre, zum Beispiel bei dem Unfall, zuerst funktioniert man, erst dann schaut man, was ist dann passiert und wo ist die Person. Ja? Und diese Fragmentierung sind Strategien, um das Funktionieren des Körpers, also das Überleben des Körpers zuzulassen. Das kennen wir auch, es wird oft gesprochen über Nahe-Toderfahrung, wo ich sehe, dass mein Körper reanimiert wird und ich sehe von außen. Ja, das bin ich auch fragmentiert, ich bin gespalten und ich von außen sehe, was mit meinem Körper passiert, aber das bedeutet, ich bin emotionell nicht beteiligt. Es tut mir nicht weh, wenn mein Herz dort geschlagen wird. Ich bin nicht dort. Ich, meine Persönlichkeit, hat sich fragmentiert. Und das ist auch sehr wichtig und sehr typisch für das Erkennen von einem Schocktrauma, ist die Fragmentierung, die dann bleibt. Ja. Nach der Situation des Schocks, das Wichtigste zuerst ist die Flucht. Ja. Also jetzt nicht unbedingt die Flucht von Syrien nach Österreich. Das ist auch wichtig, weil erst in Österreich wird man sicher, wollte ich sagen, aber das ist nicht der Fall. Also die Flüchtenden sind hier immer noch nicht sicher. Wenn du wartest auf eine Entscheidung eines Asylverfahrens, bist du nicht in Sicherheit. Es könnte sein, dass du jede Sekunde wieder in einen unsicheren Ort geschickt wirst. Und das kannst du dich noch nicht wirklich auf die nächste Phase des Überlebens gehen, nämlich auf die Erholung, auf zu schauen, was ist mit dir passiert und wie kannst du diese Sachen erholen. Also in dieser Zeit der Flucht, da sind wir in einem sehr starken agitierten Zustand. Wir haben alle Ressourcen, die wir haben, sind darauf gerichtet zu überleben. Ja. Aber gleichzeitig, wie du so schön sagst, emotionell vielleicht total apathisch oder woanders. Es ist eben fragmentiert. Ein Teil von mir ist da, der andere ist dort, der andere ist dort.
Ich war definitiv emotionell woanders. Ich war nämlich sehr emotional. Ich war sehr wütend auf mich, weil ich selber schuld war an diesem Sturz.
Ja.
Und das hat möglicherweise so meine Energie und eben die nochmal erhöht und die Schmerzwahrnehmung vermindert, weil ich bin ein Rechtshänder und es war genau das rechte Schlüsselbein, ja. Und dass ich mit dem Hammer arbeiten konnte, erstaunt mich bis heute.
Ja, genau. Und du sagst auch, ich war wütend. Und Wut ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Ressource, die wir da haben. Ne? Weil ich sagte ja, vor dem Schock und auch unmittelbar nach dem Schock habe ich diese zwei Strategien, Flucht oder Fight. Das heißt, ich habe zur Verfügung Mordswut, um die Katze zu töten. Und diese Wut ist eine sehr gesunde und gute Reaktion, die dich ermöglicht hat, nach Hause zu fahren. Ja. Dass sie gegen dich gerichtet wurde, das ist schon etwas, das dein Großhirn gemacht hat. Weil eigentlich eine Wutaggression ist immer nach außen, schon vom Wortbedeutung her, ist immer nach außen gerichtet. Und wir können es aber dann das deflektieren, also gegen uns selbst wenden, wenn wir aus moralischen Gründen, aus irgendwelcher Großhirnleistung denken, niemand ist schuld dran. Ja? Aber die Wut geht immer darum, den Feind zu neutralisieren. Und eigentlich, wenn wir sprechen von Überleben, sprechen wir von Notwehr. Und eigentlich geht es darum, den Feind zu töten. Ja, wir reden von Mordswut. Die Katze muss, die Maus muss alles, was sie an Wutpotenzial hat, einsetzen, damit sie überhaupt eine Chance hat gegen eine Maus. Das heißt aber, dass es so etwas ist, was die Flüchtlinge hier sehr schwer haben, ist, weil eine wichtige Ressource, die sie im Krieg und in der Gewalterfahrung hatten, war Mordswut. Aber Mordswut ist in einer Gesellschaft total verpönt. Ich habe keinen Raum, wo ich die Wut ausdrücken kann hier. Und wir erwarten von den Flüchtlingen, dass sie Opfer sind. Und das Bild, was wir haben von Opfer, ist nicht Wut, ist nicht Mordswut, sondern es ist Bescheidenheit und Demut. Ja. Und das ist eine auch wichtige Strategie, Bescheid und Demut, aber es ist eben die andere, es ist die Strategie, die ich brauche für die Flucht. Und was total wichtig ist zu sagen, auch wenn im Radio hören viele Leute, ist, dass keine Person die Möglichkeit hat zu wählen, ob sie in die eine Strategie oder in die andere geht. Wählen ist eine Leistung des Großhirns und das passiert viel schneller. Ja, entweder bin ich da oder ich bin dort. Vielleicht kennen wir das auch von Autounfällen. Das ist mehr die Situation, wo wir in Österreich mit Schockzuständen zu tun haben. Wir können die Menschheit oder die Österreicherinnen auf jeden Fall klassifizieren zwischen den Personen, die bei einem Unfall auf die Bremse steigen und die auf Gaspedal steigen. Das ist etwas, was total instinktiv passiert, reflexiv, keiner überlegt das. Aber jede Unfallsituation, ein Bremssteiger wird immer auf die Bremse steigen und ein Gassteiger wird immer auf das Gaspedal steigen. Das ist einfach in unsere, so wie das Bluttyp A oder B, keiner ist dafür verantwortlich. Aber gesellschaftlich gesehen sind die Bremssteiger irgendwie nachvollziehbarer. Aber die Überlebenschance von Gassteiger ist wahrscheinlich genauso groß wie die von Bremssteiger. Es kommt auf die Unfallsituation an, ob das eine oder das andere erfolgreicher ist.
Es ist also keine rationale Wahl, wie man sich da verhält. Man kann das eigentlich erst im Nachhinein dann analysieren.
Ja, es ist keine rationale Wahl und es ist etwas, was wir Tiere entwickeln keine posttraumatische Belastungsstörung, weil sie die moralische Hemmung nicht haben. Sie lassen es dann zu, dass die Energie, die aufbereitet wurde, um diese Gefahr entgegenzusehen, lassen sie sie zu. Zum Beispiel, das, was du gesagt hast auch, ne, dass du hast nach dem Unfall hast du gehammert mit deiner Hand. Und das Hammern ist eine starke physische Belastung. Das ermöglicht dir, Adrenalin, die du gespeichert hast im Blut, abzubauen. Und dann das nach Hause fahren und darüber nachdenken, das alles sind Nacharbeiten. Unlängst, meine Tochter hat einen Radunfall und es ist die Rettung gekommen. Und das Erste, was die Rettung gemacht hat, war, sie in eine Bahre zu stellen und sie zu immobilisieren. Das ist super und das hat möglicherweise rettet das Leben von sehr vielen Leuten wegen möglichen Wirbelbrüchen. Ja. Aber als Nacharbeiten des Traumas ist das sehr schlecht, weil diese ganze Energie, die mobilisiert wurde, jetzt nicht entladen werden kann. Ja. Das heißt, es ist total wichtig, die Möglichkeit zu haben, dieses Trauma, diese Schocksituation nachzuarbeiten, um mich wieder zu integrieren als eine Person. Und das ist auch etwas, was automatisch passiert, wenn ich einen Unfall hatte und im Spital lande und es kommt mich jemand besuchen. Das Erste, was ich tue, ist erzählen, was mir passiert ist. Weil das Erzählen ist auch ein Integrieren. Ich bekomme dann eine Geschichte zusammen.
Eine Art von Aufarbeitung durch die Formulierung.
Genau.
Eine traumatische Erfahrung kapselt sich also gewissermaßen ab für die Dauer der Bedrohung. Diese Bedrohung kann jetzt natürlich noch sehr lange bestehen. Also bei einem Menschen auf der Flucht ist es ja zunächst einmal ankommen, ist jetzt schon mal vielleicht, wenn man Glück hat, zumindest ein bisschen besser. Man wird versorgt, wenn man Glück hat, wie gesagt. Dann ist das Warten auf den Asylbescheid zum Beispiel der Fall, aber dann ist die nächste Bedrohung, man braucht einen Job, man braucht alles Mögliche. Also das kann sich ja über sehr lange Zeiträume fortsetzen. Kann es passieren, dass diese Verkapselung dann aufrecht bleibt und das Trauma sozusagen nie an die Oberfläche gerät und aufgearbeitet wird?
Da, auf jeden Fall. Und es ist gut so. Also wir haben sozusagen zwei Modus, wie wir ihn die. Das eine ist mit diesen verkapselten Erfahrungen. Ja? Und je nachdem, wie gut das verkapselt ist, kann man gut damit leben. Ja? Und das andere ist ohne die verkapselte Erfahrung, wenn sie schon integriert wurde. Und eine integrierte Erfahrung bereichert uns und ist für uns Ressource anstatt Defizit. Es gibt eine sehr schöne, weil so theoretisch schön ist, aber es ist auch tragisch. Wir haben eine tolle Einrichtung in Österreich, das ist die ESRA, die von der Juden-Glaubensgemeinschaft errichtet wurde, um Überlebende von der Shoah zu behandeln. Die wurde, ich weiß nicht genau das Datum, Ende der 90er Jahre gegründet, also 40, 50 Jahre nach dem Krieg. Und sobald diese Institution psychotherapeutische Behandlung von den traumatischen Erlebnissen des Krieges vorhanden war, ist die Anzahl von posttraumatischer Belastungsstörung total in die Höhe gegangen, weil diese verkapselte Erfahrung, wie du sie nennst, plötzlich die Chance gesehen hat, geheilt zu werden und dadurch auch sich gezeigt haben und tatsächlich behandelt und geheilt werden. Und das Schöne bei posttraumatische Belastungsstörung, ist, dass es sowohl behandelbar ist, als auch heilbar. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt so viele Krankheiten, die weder behandelbar sind noch heilbar. Und bei der ist das die Prognose auch sehr gut, wenn es behandelt wird. Die große Schwierigkeit ist, dass es sehr oft sie unerkannt bleibt. Und es drückt sich nur aus, eben durch Fragmentierung der Persönlichkeit, Personen, die komisch sind, die einmal so sind. Posttraumatische Belastungsstörung wurde nach dem Ersten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum, gab es natürlich eine enorme Anzahl von Personen, die diese Krankheit hatten. Und sie wurde damals genannt Willenskrankheit, weil die Personen keinen Willen hatten. Ja? Sie waren nicht. Heute wissen wir, sie waren apathisch und das war eine Möglichkeit, sich emotionell vor der Kriegserfahrung zu schützen. Das ist heute ein sehr typisches Symptom von posttraumatischer Belastungsstörung, ist diese Apathie, ja, diese Lustlosigkeit, diese Willenslosigkeit. Aber was schwierig ist bei der Diagnostizierung von posttraumatischer Belastungsstörung, ist, dass es ganz das Gegenteil auch sein kann. Du kannst auch agitiert sein, total hypererregt sein, nervös und nicht zur Ruhe kommen können. Ja? Und was es aber ausmacht, ist immer wieder dieses Fragmentieren. Ja? Es sind Symptome, die nicht mit dem Rest der Persönlichkeit zusammenpassen. Das ist das, worauf man achten soll. Ja? Und was total wichtig ist, es ist behandelbar. Das heißt, wenn jemand die Fantasie hat, vielleicht habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, weil ich vor 10 Jahren in einen Überfall verwickelt wurde, dann geh doch zu einem Spezialisten und lass dich, frage mal, ob das sein könnte. Es könnte sein, und wenn es das der Fall ist, ist es eben behandelbar und das geht weg. Ja. Was auch wichtig ist, dass die Frage gestellt wird. Ich bin Psychotherapeut und Psychotherapie, eine Basis der Ausbildung ist Selbsterfahrung. Und ich habe 10 Jahre Psychotherapie gemacht mit dem wirklich total super tolle Psychotherapeuten. Es war eine sehr wichtig, tiefgreifende Erfahrung. Aber wir hatten nie gesprochen in diesen 10 Jahren. Einmal in der Woche mit einem Therapeuten treffen und 10 Jahre lang habe ich nicht darüber gesprochen, dass ich als 14-Jährige von der Militärdiktatur ein Maschinengewehr auf meine Schläfe gehabt habe für Stunden. Ich wurde als Geisel genommen während einem Überfall der Diktatur. Dass ich das nicht erwähne in meiner Psychotherapie, ist aber typisch, weil Schocktraumata, die werden nicht integriert in der Persönlichkeit. Ich habe das nicht als meine Geschichte erlebt. Genauso wie du gibt es eine totale Verharmlosung. Du hast den Bruch deines Scheinbeins nicht als ernst wahrgenommen und ich habe diesen emotionellen Schock nicht wahrgenommen. Und das ist eine Überlebensstrategie.
Hast du dieses Erlebnis verdrängt gehabt oder warst du
bewusst? Nein, nein, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Und das erste Ausbildung, die ich gemacht habe für Schocktraumabehandlung, war der erste Beispiel, hat der Workshopleiter gesagt, erzählt einander ein ganz kleiner Schocktrauma. Und das ist das, was ich erzählt habe. Also es war mir sehr wohl bewusst, dass mir das passiert ist, aber die Bedeutung, die es hatte, sowohl emotionell als auch existenziell, war mir überhaupt nicht bewusst, weil es fragmentiert war.
Könnte das auch damit zusammenhängen, dass solche Erfahrungen in deiner Umgebung zu diesem Zeitpunkt, nämlich in Brasilien, weit alltäglicher waren, jedenfalls als in Österreich zum Beispiel?
Ich glaube nicht. Das kann man nicht vorstellen. Ich glaube, die unmittelbare Gefahr war da so oder so. Aber wenn ich ein bisschen zögere zu sagen, ist, weil ich als 14-Jährige nicht ganz gewusst habe, wie funktioniert so ein Maschinengewehr. Ja, und dadurch auch eine falsche Einschätzung von der Gefahr gehabt habe. Ja, so wie ich habe nachher erzählt, wie der Mann, er hat diese Patrone gewechselt, während er mich, und ich habe fantasiert, ja, der Dumme, da hätte ich mir ja dann ihn entwaffnen können. Ja. Was absurd ist, weil ich nicht die körperliche Kraft hätte, das überhaupt. Ne? Und weil ich nicht wusste, dass dann auch eine Patrone da im Lauf bleibt. Also ja, ich habe das total falsch eingeschätzt. Und sehr wohl emotionell hat mich in dieser Situation viel mehr ergriffen die Not, die ich gesehen habe in meiner Mutter, wie die Polizisten weg waren und wie sie versucht hat, Leute anzurufen, um uns zu schützen. Also ihre Not hat mich viel mehr emotionell getroffen als die reelle Situation der Gefahr. Ja. Aber ich glaube, es geht nicht darum, man kann es nicht trainieren oder vielleicht, ich weiß es nicht. Es geht schon um die subjektive Wahrnehmung der Gefahr. Ja. Aber ob ich jetzt in eine Kriegserfahrung bin und immer wieder Gefahr ausgesetzt bin, werde ich nicht unbedingt stärker, sondern schwächer. Es kommt auf die persönliche Schicksal von jeder Person an. Wir wissen zum Beispiel bei Personen, die Kinder, die geschlagen werden, dass sie vielleicht, wenn du diese Schlagsituation als Einzel siehst, das ist nicht eine unmittelbare Lebensbedrohung für das Kind. Aber dass das sich täglich wiederholt, dass das jede Woche dasselbe ist, dass man nicht vorhersagen kann, warum schlägt mich heute der Vater und morgen nicht, ja, das führt zu einem dauernd Wachheitszustand, das wiederum dich fragilisiert. Du bist dann, es ist der Terror, die Logik des Terrors, dass du immer in Bereitschaft bist für das Schlimmste. Also das kann so eine kleine Gefährdung, die sich wiederholt, zu einem viel größeren Schocktrauma führen als eine einmalige Sache. Ja. Aber umgekehrt, wenn du jeden Tag mit Gewalt konfrontiert wirst, wirst du auch härter und weißt besser einzuschätzen, ist die Gefahr wirklich gegeben oder nicht. Das heißt, eigentlich kann man es nicht vorhersagen. Und da bringt mir zu ein anderes Thema, diese Interviewen, die wir machen, um festzustellen, ob die Person asylberechtigt ist oder nicht, da wird sehr oft in die falsche Richtung gefragt. Weil natürlich Asylgrund ist es, persönlich verfolgt werden. Aber man versucht zu sehen, inwiefern war die Person wirklich bedroht. Und das kann man nicht feststellen von außen, weil die persönliche Bedrohung ist eine subjektive Wahrnehmung. Und also es kann durchaus sein, dass eine Person nach unseren österreichischen Maßstäben weniger bedroht wäre als eine andere, aber doch bedroht. Ich erzähle immer wieder die Situation, zum Beispiel eine Autobombe und der Vater stirbt in der Bombe und die Familie schaut zu. Und da können verschiedene Familienmitglieder verschieden reagieren. Ja? Das Baby, das mit der Mutter noch sehr symbiotisch verbunden ist, geht in einem Schutz. Die Mutter reagiert mit, sie muss ihre Kinder schützen und sie geht nicht in Trauma, sie bleibt wach, weil sie die Kinder schützen muss. Und das Baby, das mit ihr verbunden ist, obwohl es 6 Monate alt ist, das Baby, und reell viel gefährdeter ist als die anderen, erlebt diese Aktivierung der Mutter mit ihr mit und ist nicht in Schock. Das 8-jährige Kind sieht und versteht, dass der Vater gerade verbrannt wurde und geht in Schock. Ja, der 10-Jährige war aber die Sicht versteckt gehabt und hat es gar nicht wahrgenommen, was passiert ist, und ist überhaupt nicht Schock. Also da kannst du, jede Person, je nachdem wie sie das erlebt hat, wird sie anders reagieren. Ja, und es ist nicht eine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage, oder des persönlichen Ressourcen, es ist eine Frage des persönlichen Empfindens, der persönlichen Wahrnehmung. Sowohl der Gefahrsituation, aber was noch beeindruckender ist, ist auch die subjektive Wahrnehmung danach. Ja, also es gibt eine sehr interessante Untersuchung über Überlebende von Erdbeben in Italien und in der Mongolei. Und in Italien sehen wir, weil jetzt gerade noch Erdbeben waren, wir erleben, was jetzt mit den betroffenen Personen passiert. Sie sind jetzt irgendwo in Notquartiere an der Küste untergebracht. Toll, dass es überhaupt möglich ist. Aber sie wissen nicht, was ab März, Mai, wenn die Touristen kommen, müssen sie weg. Und weg wohin? Ihr Zuhause ist zerstört und es ist alles ein Chaos. Also sie sind weit entfernt von einer sicheren Situation. In der Mongolei dagegen gibt es ein Ort, eine andere Kultur, wo Überlebende von Erdbeben gesehen werden als Auserwählt Gottes. Sie bekommen eine Stellung in der Gesellschaft, die total privilegiert ist. Also eigentlich, wenn jemand ein Erdbeben überlebt hat, dort hast du ein 6er Lotto gekriegt. Dir geht es ab jetzt super. Und tatsächlich ist das so, wenn man misst, wie viele Fälle von posttraumatischer Belastungsstörung in Italien oder in der Mongolei gibt. Italien hat viel mehr Kranken als die Mongolei. Also wenn ich jetzt auf uns übertrage, je länger die Flüchtlinge brauchen, um sich in Sicherheit zu fühlen hier bei uns, desto größer die Traumatisierung, die sie erfahren werden. Ja, das heißt, es ist in unserem Interesse des Staatsapparates, so schnell wie möglich den Flüchtlingen Sicherheit zu geben. Sicherheit, dass sie nicht wieder in Gefahr sind. Weil in unserem Interesse ist, weil sonst die Gesundheitskosten, die wir dann tragen werden, enorm höher sein werden, als wenn wir sie gut behandeln.
Wie sieht so eine Behandlung aus? Du hast vorher gesagt, posttraumatische Belastungsstörungen sind durchaus therapierbar.
Ja, ich kann es gerne erzählen. Das hilft auch viel zu verstehen, was im Schock passiert. Aber vorher möchte ich noch sagen, von den Flüchtlingen, die jetzt da sind, werden statistisch mäßig ein sehr kleiner Bruchteil davon posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Ja, die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Krankheit. Und das, was wir jetzt erleben, ist ein Coping-Effekt, sich fertig werden mit der Situation. Das Fertigwerden ist ein gesunder Prozess. Es ist einfach Ressourcen, die wir haben, die verwendet werden, um wieder zu einem normalen Leben zu führen. Das heißt, zum Großteil werden die Personen ganz normal wieder leben. Es sind Überlebende, also die Personen, die überlebt haben, sind die Stärkeren. Es ist leider ein Auswahlprozess. Es sind Personen, die stark sind und die sehr bald voll funktionsfähig sein werden und mit sehr viel Motivation zum Leben. Weil eine Konfrontation mit dem unmittelbaren Tod ist es auch eine existenzielle, total wichtige Erfahrung, die mich im Leben total motiviert und aufstellt. Das heißt, diese Personen sind die besten Migranten, die wir haben könnten. Ja, klingt vielleicht zynisch, ja, aber die Situation ist, diese Personen kommen nach Österreich, wir müssen nicht zahlen, damit sie kommen, wie wir mit den Türken vor 40 Jahren gemacht haben. Sie sind da und sie sind höchst aktive, potenzielle, sehr, sehr wertvolle Mitglieder der Gesellschaft. Sie werden auch selbstständig mit der Situation fertig werden. Und es ist auch wichtig, dass sie dieses Selbstbemächtigung auch erleben. Weil wir haben auch gesprochen davon, sehr traumatisierend während des Schocks ist die Situation des Ohnmachts. Und daher ist es wichtig, dass sie auch spüren, was für Kräfte sie haben. Unsere Funktion als Gesellschaftsstaat ist nur, sie nicht zu stören daran, nicht zu hindern daran, dass sie sich hier integrieren und ihr Leben wieder neu aufbauen.
Wie ließe sich das fördern?
Ja, Normalität. Du hast auch gesagt, ne, dass nach deinem Unfall wichtig war, das Leben wieder normal zu führen. Also sie brauchen so schnell wie möglich einen Beruf, ein Haus, eine sichere Wohnsituation. So schnell wie möglich muss Familienzusammenführung gemacht werden, weil ich kann mein Leben nur normal leben, wenn meine Familie bei mir ist. Sonst bin ich immer noch in der Kriegssituation und kann mich daher nicht wieder integrieren in diese neue Gesellschaft. Ja? Integrieren in der Gesellschaft ist auch ein sehr starkes Thema, weil es heißt nicht assimiliert von dieser Gesellschaft, sondern die ganze Kultur, die ganze Geschichte, die ich mittrage, muss hier auch einen Platz haben. Sonst kann ich nicht ein normales Leben führen, sonst werde ich dauernd in den Schockzustand gehalten. Ja? Also das sind nicht, was ich hier rede, klingt vielleicht politisch, aber es ist grundsätzlich geht's darum, dass diese Personen wieder gesund werden und damit wieder Beitrag zu ihrer Gesellschaft, zu unserer Gesellschaft auch leisten. Um das geht's, dass wir einfach nicht stören den Prozess, sondern ihn zulassen. Aber von diesen Personen, die da sind, wird vielleicht ein Bruchteil, heißt es weniger als 1%, wird vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und das heißt auch, wir sehen jetzt, es ist wirklich ein Skandal, ein Drama, die lange Wartezeit für Psychotherapie, die es jetzt gibt, bei Hemajatz zum Beispiel, ist eine exzellente Institution und da gibt es eine riesige Warteliste. Das ist einfach dumm, dass wir das zulassen als Gesellschaft. Aber wir reden hier vielleicht von 1000 Personen, wo wir 100.000 Migranten, Flüchtlinge haben. Das ist wirklich ein Bruchteil davon. 99% sind viel besser getragen und werden auch getragen von freiwilligen Helferinnen. Das ist das, was wir erlebt haben vor eineinhalb Jahren, diese Zivilgesellschaft, die auf die Straße geht und hilft. Ich brauche die Nachbarn, die mich gut willkommen heißt, damit ich dort leben kann, damit ich auch integriert werde. Es geht nicht jetzt um ethische Fragen, sollte ich christlich sein und deswegen gut zu meinen Nachbarn sein, das ist nicht die Frage. Aber wenn ich in Frieden mit meinen Nachbarn leben will, wenn ich in einem friedlichen Land leben will, muss ich mit meinen Nachbarn gut auskommen, das bleibt mir nichts anderes über. Und je schneller dieser Nachbar sich gut bei mir fühlt, desto schneller wird er zu einem guten Nachbar. Und wenn ich ihn dauernd ausdränge, dann werden wir viel Konflikte haben.
Also du meinst, 99% der Flüchtlinge würden mit ihren Erfahrungen sozusagen in Selbstheilungskräften durchaus zurande kommen?
Unbedingt, ja. Und es ist auch wichtig, dass diese Erfahrung machen, dass sie diese Kräfte haben. Erstens, weil das ihnen hilft, aus dem Schock zu kommen, hinauszukommen. Und zweitens, weil das ist diese, was ich gemeint habe, das macht sich stärker zu starken Menschen, die sie sind. Ja.
Aber für die Verbliebenen, das 1%, wäre es sehr wichtig, möglichst schnell eine Therapie zu bekommen.
Ja, erstens, weil ein großer Leid ist und je länger du wartest, desto größer ist der Leid. Aber auch weil diese Behandlung eine einfach ist und eigentlich verglichen mit den Kosten, falls eine Krankheit danach entwickelt, sehr billige. Ja. Und je länger man braucht, desto größer wird die Krankheit. Ja. Also eine unbehandelte posttraumatische Belastungsstörung führt zum Amoklauf. Ist das, was wir kennen von vielen Filmen, Kriegsveteranen, die irgendwie Flashbacks haben und irgendwann dann zu einem McDonald's gehen oder zu einer Schule gehen und alle niederschießen. Das ist die unbehandelte Entwicklung von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja. Das ist so dramatisch, dieser Unterschied. Unbehandelt du wirst zu einem Mörder, ja, zu einem Massenmörder. Unbehandelt wirst du zu einer Person, die voller Motivation fürs Leben hat und voll solidarisch ist mit der Gesellschaft um sich. Das ist so ein krasser Unterschied. Und es braucht nur, dass wir sie aufnehmen oder dass wir sie wegdrängen. Das macht der Unterschied.
Wie sieht so eine Behandlung aus?
Ja, also die Behandlung ist eigentlich sehr einfach. Also es geht, also ich würde aber keinen Laien empfehlen, das zu machen. Es ist schon etwas, was sehr viel Fachwissen braucht. Aber die Theorie, also das Rationale dahinter ist sehr leicht zu verstehen. Also was man macht, ist zunächst einmal festzustellen, gibt es einen sicheren Ort für diese Person, psychisch sicherer Ort? Wo fühlt sie sich wohl? Gibt es einen Platz, wo sie das Gefühl hat, das Leben ist sicher und okay? Ja. Wenn es diesen Platz gibt, aus diesem Platz hinaus bittest du die Person, dass sie dir erzählt, die Situation vom Schock, die überwältigend war. Und wenn sie jetzt diese Geschichte wieder erzählt, ist es wichtig, dass sie und auch du beobachtest, kommt sie wieder in einen Schockzustand oder kann sie einfach integriert die ganze Geschichte erzählen mit ihren Emotionen und mit dem ganzen Körper dabei. Wenn sie wieder überwältigt wird, wird das zu einem neuen Schockzustand. Und anstatt, dass es eine Heilung ist, ist es eine Retraumatisierung. Das heißt, bevor sie in den Schockzustand kommt, wird dieses Narrative unterbrochen und du sagst ihr oder sie sagt schon, wenn sie das schon kann, lauf zum sicheren Raum. Ja, dann gibt es eine, ob es jetzt ein körperliches Laufen in der Praxis ist oder EMDR, ist eine Methode, die sehr in Mode ist, ist es egal. Es geht immer um eine körperliche Aktivierung, dass ich mich wieder sicher fühle. Und dann wieder im sicheren Raum wird darüber reflektiert, was ist in diesen Ablauf gut gegangen und was können wir machen, damit es sicherer ist. Wenn das einmal verarbeitet wurde, erzählst du noch einmal die Geschichte. Und mit jedem von diesen Kreisläufen kommst du immer näher zu dem Event, was da passiert ist. Und am Ende des Prozesses bist du in der Lage, zu erzählen, was mit dir passiert ist, völlig integriert in deine Persönlichkeit, ohne dass du überwältigt wirst von Emotionen oder von Körpergefühlen. Und dass du auch sagen kannst, das ist mit mir passiert und es ist okay so. Und das ist natürlich ein riesiger, anspruchsvoller Prozess, dass zum Beispiel eine Person, die Folter erlebt hat, zu sich sagen kann, das habe ich erlebt und es ist okay so und es macht einen Sinn in meinem Leben. Das ist nicht trivial. Aber nur wenn sie das kann, können sie auch ihre eigene Geschichte integrieren und mit dieser Geschichte leben.
Wohin kann man sich wenden, wenn man in dieser Hinsicht Hilfe braucht?
Ja, also jeder Psychotherapeut, Psychotherapeutin kann das gut, es ist Teil der Ausbildung, kann es auf jeden Fall gut informieren, zu wem du in Behandlung gehen kannst. Von den Psychotherapeutinnen gibt es ein paar, die eine extra Ausbildung haben für Behandlung von Schocktraumata. Und ja, ich würde sagen, einfach an eine Kollegin, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut.
Gibt es da Unterstützung? Zahlt das die Krankenkasse?
Ja, die Situation in der Krankenkasse ist in Österreich immer noch, seit so vielen Jahren haben wir das Psychotherapiegesetz und immer noch sehr unbefriedigend. Die Krankenkassen zahlen sehr wenig in den meisten Fällen. Es gibt keinen Gesamtvertrag mit der Krankenkasse, das Psychotherapie auf Krankenschein erlaubt. Es gibt ein paar Ausnahmen, vielleicht in Wien ist in der Größenordnung von unter 10% der Personen, die auf Krankenschein Psychotherapie machen können. Also das ist eine sehr teure Behandlung. Allerdings, es gibt Institutionen wie zum Beispiel Hemayat und auch Ambulatorien der Krankenkasse, wo die Personen, die in Not sind und das Geld nicht haben, selbst zu leisten, sehr wohl sich wenden können. Es ist zwar eine kleine Prozentzahl von den Bedürftigen, aber es gibt Unterstützung.
Also auch Asylwerber und Asylwerberinnen könnten?
Der Weg wäre da, mit der Betreuerin zu sprechen. Und die Betreuerin kennt die Vernetzung. Und sowohl Caritas als Diakonie, als auch eben Psychotherapieinstitutionen wie Hemayat sind dabei und geben eine sehr starke Unterstützung in der Richtung. Und diese Betreuerin würde dann vermitteln, zuerst einmal zu einer Psychotherapeutin, die in der Lage ist zu sehen, ist das Bedarf gegeben oder nicht, und dann auch zu einer Behandlung, was der Fall ist. Und das denke ich im Moment, man muss es suchen, aber es gibt Platz. Ja, man muss vielleicht warten, aber es gibt Platz und es gibt Behandlung. Aber es ist noch zu wenig Geld da drinnen. Ja.
Wie sieht es mit posttraumatisierten Personen aus, zum Beispiel eben in der Flüchtlingsbetreuung?
Ich verstehe nicht die Frage.
Haben die Möglichkeiten, zu Support zumindest zu kommen?
Ja, also es gibt zum Teil, also es gibt eine schöne Einrichtung, mit der ich zusammenarbeite von der Caritas, das heißt COMPA. COMPA versucht, die freiwillige Helferin zu unterstützen, eben sowohl mit Fachwissen, aber auch mit Supervision oder Mediation oder Psychotherapie, was sie brauchen. Also da gibt es schon das Bewusstsein, dass die Helferinnen auch Hilfe brauchen. Ja.
In ausreichendem Maß?
Nein. Also es mangelt schon ein Bewusstsein darüber, dass es notwendig ist. Aber dann ist ein langer Weg, bis man zur Psychotherapie kommt. Eben leider, weil da noch zu wenig, obwohl ich erzähle jetzt von Schocktrauma, wie dieses, das Wissen, das wir darüber haben, von posttraumatischer Belastungsstörung, ist schon 20, 30 Jahre alt, aber es ist noch nicht verbreitet. Und sowohl Mediziner als auch andere Leute im Gesundheitsbereich darüber nicht wissen und oder zu wenig wissen. Und auch die Personen, die direkt mit Asyl zu tun haben, haben auch wenig Information darüber. Also ich würde sagen, der Mangel ist zuerst in Information, was gibt es und was kann man machen, aber dann auch in den Ressourcen, dass das kostenlos ist für die Betroffenen. Weil es ist der Teil der Sache, dass die Betroffenen keine Ressourcen haben, sich selbst das zu leisten.
Also Verbreitung der Tatsache, dass es diese Möglichkeit gibt. Eine der edelsten Aufgaben der freien Radios.
So ist es.
Ich danke Isaias Costa für den Besuch im Studio und für die erhellenden Erklärungen.
Ich danke auch gern für die Einladung. Ich hoffe, ich habe ein bisschen von meinem Wissen darüber weiter verbreitet und dass das hilfreich ist.
Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich im Internet informieren unter www.tzg.at/Isaias Costa. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Gnauer.
Als Nef Margot mit Mundnesi. Fichte subsidiar.